Zu dem Thema bin ich aus verschiedenen Wegen gekommen. Ich beschäftige mich in meinen Arbeiten allgemein mit urbanen Raum, mit Nutzungskonflikten, mit Nutzungsoptionen oder wie sich auch Raum angeeignet wird von gesellschaftlichen Akteuren oder Privatpersonen. Und darüber hin bin ich dann im Endeffekt in Hamburg nochmal so richtig auf die Thematik gekommen. Also mir war das schon ein Begriff, ich habe das schon mitbekommen, auch wie Bänke zum Beispiel im öffentlichen Raum gestaltet werden. Aber es gab ja vor ein paar Jahren in Hamburg den Fall in der Helgolander Allee, wo seit den 70er, 80er Jahren Obdachlose unter einer Brücke kampieren, dass das Bezirksamt Mitte dann plötzlich entschieden hat, dass das Kampieren in Grünanlagen, weil diese Brücke direkt an eine Grünanlage anschließt, ja, illegal sei, also verboten sei nach dem der Grünflächenamtverordnung oder so, und hat dann dort Steine verlegen lassen und einen künstlichen Bachlauf angelegt, der sich füllt, wenn es regnet. Und als dann die Obdachlosen sich Konstruktionen aus Paletten und so bauten und trotzdem weiter nächtigten, haben sie nochmal einen Zaun gebaut. Und da gab es dann auch Proteste dagegen und das war in den Medien und da wurde ich dann irgendwie darauf aufmerksam. Da ich ja geborener Hamburger bin, kannte ich nämlich auch diesen Ort schon und wusste auch über die Thematik Bescheid und da fing ich dann natürlich an, mehr zu recherchieren.
Vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Form defensiver Architektur du denn fotografiert hast neben solchen Steinbeeten oder Zäunen?
Ja, also die Steinbeete finde ich ja persönlich am faszinierendsten, weil die es wirklich ausnahmslos in jeder Stadt gibt, der ich danach, sag ich mal, gesucht habe oder wo ich zu recherchiert habe. Aber ich finde, was ja viel mehr auch, sag ich jetzt mal, die allgemeine Bevölkerung betrifft, weniger den marginalisierten Gruppen, ist halt, dass wir ja, wenn wir jetzt uns im öffentlichen Nahverkehr umgucken, in größeren Städten kaum noch bequeme Sitzgelegenheiten haben. Also dass konsequent entweder Armlehnen installiert werden, um ein Liegen zu verunmöglichen, bis hin zu, dass man an den Bushaltestellen von JC Deco, also der Boll GmbH in Deutschland, mittlerweile ausnahmslos alle Modelle, die man da bestellen kann im Katalog, so angelegt sind, dass die Sitzflächen abgeschrägt sind teilweise, dass man sich nicht gemütlich anlehnen kann. Die Bänke sind extra klein gehalten. Und auch wenn wir das gar nicht bemerken, es soll ja ein langes Verweilen verunmöglichen, betrifft es uns im Endeffekt ja auch alle dann. Also ein sehr schönes Beispiel auch war dafür, wo ich im Hamburger Hauptbahnhof fotografiert habe und eine alte Dame vorbeikam, mich da fragte, weil ich mit ziemlich viel Licht auf, einem großen Lichtaufbau arbeite und da auch immer ein bisschen Zeit für brauche und mich dann halt fragte, was ich da tue, weil das immer ein bisschen komisch aussieht, wenn ich da mit so vielen verschiedenen Blitzen vor so einer Bank oder irgendeinem Stein rumstehe und da eine Stunde fotografiere. Aber als ich ihr dann das erklärte, was ich da mache, meinte sie, dass sie sich da eh nicht mehr hinsetzen würde, weil das kalte Metall dieser Bank und dass auch die Sitzfläche sie generell, die viel zu klein hält, sie gar nicht mehr ansprechen. Also sie gar nicht mehr die Möglichkeit wahrnimmt, sich da hinzusetzen.
Da gibt es ja auch ein ganz witziges Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat so eine Toy-Crew, nennt die sich, hat in Berlin im U-Bahnhof einfach Stühle irgendwie von der BVG sich geholt, ja, aus dem Raum und dort dann angekettet und dann kurz darauf kommen die Ordnungskräfte da und holen den Bolzenschneider und...
Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das nicht Rocco und seine Brüder waren oder zumindest Leute, die dir nahestehen. Rocco und seine Brüder sind ja auch eine ziemlich tolle Künstlerkollektiv, Künstlergruppe, die so im Street-Art-Bereich auch sehr viel installativ unterwegs sind. Und ich meine, die U8 ist ja bekannt. Cottbusser Tor ist natürlich ein Schwerpunkt für Drogenhandel und Suchtkranke, die sich dort treffen und auch aufhalten natürlich in den U-Bahn-Schächten, also in den U-Bahn-Wartebereichen. Und da hat ja dann die BVG die Bänke abmontieren lassen und die Reaktion war ja, weil die Graffiti-Sprayer über diverse Umwege oder die Street-Art-Leute an Schlüssel gekommen sind für die Wartehäuschen, dass sie dann da die Stühle entwendet haben und die Stühle, die in den Wartehäuschen auf den verschiedenen U-Bahn-Stationen sind, in den U-Bahn-Höfen, wo die Bänke entfernt wurden, dann hingestellt haben. Ziemlich gute Aktion. Das ist ja jetzt auch so eine Sache. Also da wurden ja jetzt auch die Bänke zwar wieder installiert von der BVG, die ursprünglichen, aber es sind nur noch zwei Sitzflächen statt vier, um zu verhindern, dass da jetzt größere Gruppen sind. Und am Ende der U8 gibt es jetzt auch das neue Projekt. Deswegen bin ich jetzt auch gerade in Berlin, dass sie am U-Bahnhof und S-Bahnhof Hermannstraße will die Deutsche Bahn jetzt atonale Musik installieren. Also das ist eine Musikrichtung, die auch sehr viel im Performance-Bereich und von verschiedenen Künstlern genutzt wird, die eine unrhythmische Tonabfolge haben. Und weil die der Meinung sind, dass die klassische Musik als Vertreibungsmaßnahme nicht mehr ausreicht, wollen sie jetzt ein Pilotprojekt starten und in den Zugängen diese Musik da spielen lassen.
Über das Thema Kunst habe ich in dem Zusammenhang auch nachgedacht. Beim Guardian, da haben sie das ja ein uncomfortable urban art genannt, also eine unbequeme Form der urban art, das fand ich irgendwie fraglich, also dass dann dieser urban art Begriff ja auf diese defensive Architektur angewandt wurde. Gleichzeitig sind die Sachen ja teilweise tatsächlich, haben die eine gewisse Ästhetik und du inszenierst sie ja auch so mit einer Bildkomposition, willst den Ausschnitt so, dass man irgendwie geometrische Arrangements erhält. Mit welcher Absicht wählst du diesen Zugang?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich habe das vielleicht so verstanden, dass es auch mehr so mit der Uncomfortable Urban Art irgendwie auch in Bezug auf meine Bildsprache war in dem Artikel. Und zwar, dass ich das ganz bewusst, also ich arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren an dem Thema, habe auch schon mal eine andere Bildserie sozusagen in der Vorarbeit dazu entwickelt gehabt und habe mich dann halt entschieden, so eine skulpturale Darstellung zu wählen, die ja schon auch so Bezüge zur Werbeästhetik und zum Stilllife hat, aber auch irgendwie trotzdem durch diese rauen Oberflächen und diese komischen Installationen teilweise natürlich wieder auch eine ganz andere Ästhetik mit einbringt. Das habe ich gezielt gemacht, weil ich eigentlich nicht nur ein dokumentarisches Projekt machen wollte, sondern eine künstlerische Adaption, kann man sagen. Also, dass ich ein Bild schaffen wollte, was interessant ist, was auch ästhetisch sein kann und wo der Betrachtende, wenn der oder die Betrachtende davor stehen, dass sie sich auch erstmal fragen, was ist das jetzt eigentlich? Und somit auch vielleicht erstmal, wenn dann das aufgelöst wird, um was es sich da handelt, die eigene Wahrnehmung hinterfragen. Also ich wollte erstmal ein ästhetisch spannendes Bild schaffen, um ein Interesse zu entwickeln. Also ich meine, da gibt es ja auch ziemlich viele Begriffe zu. Also es gibt jetzt gerade auch, kann ich gerne darauf verweisen, auf die, ich weiß gar nicht, ob man das Englisch oder Deutsch ausspricht, 032C Magazin. Auf deren Internetseite gibt es gerade ein Interview mit Frederick Etten. Der hat ein Buch geschrieben und der nennt das Exclusionary Design, also exkludierendes Design. Und das, finde ich, trifft es eigentlich noch mehr. Ich sage dazu auch manchmal Disciplinary Architecture, also weil wir ja, ohne dass wir es teilweise merken oder die betroffenen Zielgruppen durch die Gestaltung diszipliniert werden. Quasi das Umdrehen des Panoptikums nach Bentham, nach Foucault, also in dem Sinne, dass wir dadurch, dass wir nicht wissen, ob wir gerade überwacht werden oder nicht, uns selber disziplinieren, deswegen auch der Name Silent Agents der Serie, dass wir ohne den direkten Einsatz von Autoritäten wie Polizei oder anderen Sicherheitskräften an einem Ort abgehalten werden, uns aufzuhalten. Also sozusagen geheime Autoritäten, die durch die Gestaltung ihren Job da machen.
Denkst du, wie die Menschen auf solche Dinge blicken? Also du hast jetzt schon gesagt, in den Silent Agents und dem in so einer kaum merklichen Disziplinierung. Ist das dann so, dass das tatsächlich nicht auffällt oder was macht das mit dem Stadtbild?
Das ist ja sehr verschieden. Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt, in welchem Ort und was für eine Installation. Also das mit den Bänken und so weiter kriege ich zum Beispiel das Feedback sehr oft, dass das schon vielen mittlerweile bewusst ist. Oder was ja auch der Fall ist, was ja auch für eine Reaktion in vielen Medien international gesorgt haben, waren die sogenannten Anti-Homeless Spikes, also wirklich Stacheln, die in Hauseingängen verlegt wurden, damit Obdachlose sich dann nicht mehr hinlegen können. Das kriegen natürlich der Großteil der Menschen mit, aber das Stadtbild an sich ist ja so, wir entwickeln uns ja gerade in den Innenstädten, in den Großstädten, im Konkurrenzkampf der Städte international immer mehr zu einer sogenannten Modification, also dass wir einen möglichst sauberen, vermeintlich sicheren Konsumraum schaffen. Und das ist dann natürlich ein Begleitphänomen, was damit einhergeht. Ja, das Problem ist ja bei solchen, ich sage ja, dass diese Installationen sind ja oft Reaktionen auf irgendeinen Konflikt, der da ist und der ja auch teilweise seine Berechtigung hat. Also zum Beispiel Wildpinkeln ist ja etwas, was, glaube ich, niemand gerne hat. Niemand möchte, dass in seinen Hauseingang ruiniert wird. Ich natürlich auch nicht. Und wenn dann zum Beispiel wie auf St. Pauli ein Anti-Urination-Lack aufgetragen wird, also ein Lack, der eine gewisse Beschichtung hat, wenn man dagegen pinkelt, dass das so stark reflektiert, dass es auf einen selber zurückspritzt, dann ist das ist zwar irgendwie witzig im ersten Moment, aber es ist natürlich nur in Reaktion auf ein Problem, was dadurch nicht gelöst, sondern nur weiter verdrängt wird. Da frage ich mich dann natürlich, wie könnte man adäquat auf solche Konflikte reagieren? Zum Beispiel habe ich es in Paris erlebt, dass im Innenstadtbereich es in gewissen Stadtteilen überall gratis öffentliche Toiletten installiert wurden. Ich fände, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dem Ganzen näher zu kommen, anstatt das Problem einfach zu verdrängen.
Ich habe auch, ich glaube in Vancouver, ich bin mir nicht sicher, in einer kanadischen Stadt, gibt es sogar Bänke, die man sich so umbauen kann, dass sie ein Regenschutz sind. Das ist natürlich auch mit dem strukturellen Problem der Wohnungslosigkeit noch nicht so sehr vermittelt, aber also daraus spricht auf jeden Fall so ein ganz anderer Spirit zumindest.
Genau, da gibt es ja verschiedene Sachen. Was natürlich ich aber immer noch dabei finde, ich habe mal ein Interview mit einem Designer gelesen, der sich halt auch spezialisiert hat, solche feindlichen Bänke zu gestalten. Und sein Argument war unter anderem, dass eine Gesellschaft, die anfängt, den öffentlichen Raum für Obdachlose zu gestalten, Obdachlosigkeit als eine durchgehende, akzeptierte Sache irgendwie etabliert, also das als einen Normalzustand fördert und dass er das natürlich nicht unterstützen möchte. Ich halte das für natürlich irgendwie auch für eine Ausrede oder eine ziemlich schwache Rechtfertigung, aber er hat an dem Punkt recht, dass wir natürlich uns vielleicht mehr Gedanken darüber machen sollten, wie man Obdachlosen oder Suchtkranken helfen kann, wieder von der Straße wegzukommen, anstatt jetzt, man muss jetzt nicht anfangen, eine Bank extra so zu gestalten, finde ich, dass sie jetzt jemandem Obdach geben kann. Aber wenn es in die andere Richtung geht, absichtlich Menschen zu verdrängen und den Aufenthalt zu verunmöglichen, dann halte ich das für noch fataler.
Was denkst du, wie man da jetzt Einfluss nehmen könnte, noch über die künstlerische Auseinandersetzung hinaus quasi?
Über die künstlerische Auseinandersetzung hinaus gibt es verschiedene Reaktionen drauf. Also es gibt sehr viele künstlerische Reaktionen darauf. Sarah Ross zum Beispiel hat einen Archie-Suit, einen Architekturanzug geschaffen, der dann so gepolstert ist, dass man sich da trotzdem hinlegen kann. Das sind natürlich alles eher so kritisch lustige Anmerkungen. Was ich jetzt ganz Spannendes letztens gesehen habe im Katalog von Titus, also das ist ja der größte Skateboard-Equipment-Versandhandel und Shop-Betreiber in Deutschland. Die bieten jetzt eine Art Brechzange an, die extra so angelegt ist, um sogenannte Skate-Stopper und so eine Spikes zu entfernen. Also die sind so ein bisschen modifiziert, dass man damit so etwas rausbrechen kann. Finde ich jetzt ganz spannend, dass natürlich die Skater, die auch sehr betroffen davon sind, also ganz London ist, jede Bank hat mittlerweile Skate-Stopper, jede Kante, dass da es jetzt eine Reaktion drauf gibt, dass die einfach wieder entfernen. Aber natürlich ist meiner Meinung nach der erste Schritt in die Richtung, was dagegen zu tun ist, Bewusstsein dazu zu schaffen. Weil, wie gesagt, auch wenn es einen betrifft, selbst wenn ich mit Menschen betroffen habe, die gesprochen habe, die davon betroffen sind, selbst die haben das teilweise gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass man das einfach so als so eine Selbstverständlichkeit immer mehr akzeptiert, weil man es nicht wahrnimmt. Und wenn darüber dazu ein Bewusstsein geschaffen wird, würde ich schon behaupten, dass ein Großteil der Menschen diese Installation ablehnt und vielleicht dadurch auch ein Druck durch die Öffentlichkeit geschaffen werden kann, damit sich das politisch nicht weiterentwickelt.
Ja, das hat ja, glaube ich, auch schon einige Male funktioniert, dass mit der Öffentlichmachung zum Beispiel von diesen Homeless Bikes oder so sich dann auf jeden Fall ein Widerstand geregt hat, der durchaus auch was bewegen konnte.
Genau, in Hamburg haben sie ja bei den Steinen unter der Brücke, wo sie dann die Zäune gezogen haben, haben sie nach dem Protest ja wieder abbauen müssen. Oder diese Spikes in London wurden ja auch nach Protesten wieder zurückgebaut. Es gab jetzt auch in Berlin den Fall, dass auch an so einem Treppenabsatz vom Haus solche Stacheln installiert wurden und da gab es dann auch sofort Proteste dagegen oder auf jeden Fall wurde das öffentlich gemacht und es wurde auch sofort wieder abgebaut. Dann hieß es auch gleich von dem Betreiber der Immobilie, dass sich das jetzt gar nicht gegen Obdachlose gerichtet hat, sondern dass daneben ein Eisladen gewesen wäre und sich die Kunden davon immer im Hauseingang und vor diesem Haus aufgehalten hätte und sich darüber Mieter und Anwohner beschwert hätten. Also es gab gleich eine Rechtfertigung und wurde wieder zurückgebaut und das ist vielleicht eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
Ja, eine wünschenswerte Entwicklung wäre sicherlich auch, dass der Protest nicht nur negativ ausgerichtet ist gegen die Sachen, die schon da sind, sondern dass es sicherlich auch viele Bereiche gibt, in denen der öffentliche Raum noch viel mehr, zur allgemeinen Nutzung erschlossen werden kann.
Ja, also das würde ich vielleicht gerne noch in den Raum werfen, weil ich ja jetzt wirklich nur Negativbeispiele angebracht habe. Ich finde zum Beispiel, was in Berlin hier auf dem Tempelhofer Feld passiert, ist sehr, sehr interessant. Da gibt es ja zum Beispiel so eine Art Urban Gardening, also wo die Leute sich verschiedene Beete angelegt haben und die verwalten. Die Bedingung ist aber, dass das alles öffentlich zugänglich ist. Also das ist nicht wie ein Schrebergarten umzäunt. Und in diesen Gärten und zwischen diesen Beeten wurden überall selbstgebaute Sitzgelegenheiten geschaffen. Teilweise sehr schön umgrün, teilweise einfach nur eine einfache Holzbank. Und wenn man da mal hingeht, dann sieht man, dass da nicht nur die Leute, die da Gärtner aufhalten, sondern genauso Leute, die einfach aus dem Viertel dorthin gehen, verschiedenste Menschen, Touristen, alles mögliche, also aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen dort aufeinandertreffen und auch teilweise miteinander in Kontakt kommen. Und das, finde ich, ist vielleicht sowas, was man als so ein Ideal vielleicht mal weiterdenken könnte.